Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und ich freue mich auch, dass ich in diesen Tagen mit euch hier zusammen sein darf. Ich komme aus Gummersbach, gehe dort in die Gemeinde in Gummersbach-Dümmlinghausen, darf euch von der Gemeinde auch herzliche Grüße sagen. Die habe ich irgendwie immer so als Dauerauftrag dabei, wenn ich in anderen Gemeinden bin. Herr Ralf hat gesagt, ich soll noch kurz was zu mir selber sagen. Ich bin 58 Jahre alt. Und von Beruf bin ich Steuerberater, arbeite mit einer halben Stelle in einem Anstellungsverhältnis in einer Steuerberatungskanzlei in Gummersbach. Ja, daneben darf ich öfters unterwegs sein, Gemeinden besuchen, an Seminaren mitarbeiten und Freizeiten leiten. Das ist etwas, was mir viel Freude auch macht. Ja, wir haben ein schönes Thema, in bewegten Zeiten mutig Christ sein. Und der Ralf hat es gerade schon gesagt, wir leben ja wirklich in sehr bewegten Zeiten. Wir dürfen hier in unserer westlichen Welt sehr froh sein, dass wir Wohlstand haben, dass wir Frieden haben. Und trotzdem muss man sagen, dass unser Leben irgendwie in den letzten Jahren schon ein Stück aus den Fugen geraten ist. Ja, da ist vieles passiert, was wir sonst nicht für möglich gehalten hätten. Ja, die Corona-Pandemie, die unser Leben 3 Jahre lang zumindest in Beschlag genommen hat. Ja, die Weltwirtschaft ist schwer geschädigt worden. Wir haben die Energiekrise gehabt. Wir haben mit Inflation zu tun gehabt. Und dann gerade so, was uns die letzten 2 Jahre auch sehr beschäftigt hat, der Krieg in der Ukraine, ja, der Krieg im Gazastreifen. Und es sind schon echt bewegte Zeiten. Und wo sich die Frage stellt, wie können wir als Christen in so bewegten Zeiten einfach unser Leben als Christ, unser Leben in der Nachfolge wirklich mutig auch leben. Und ich hoffe, dass diese Themen euch einfach dazu ermutigen, ja, euer Leben in der Nachfolge auch mutig zu leben. Und wir haben 5 Themen und das heißt, es wird um 5 Gründe gehen. Ja, 5 Gründe, warum wir wirklich Grund haben, mutig als Christ zu leben in dieser Zeit. Und heute Morgen wird es darum gehen, erstmal, das ist so ein bisschen Grundlage eigentlich. Wir haben ein solides Fundament, auf dem wir aufbauen. Ja, Gott hat uns ein solides Fundament geschenkt. Und wir werden dazu heute Morgen einen Blick in den 2. Timotheusbrief werfen, und zwar in die 1. 7 Verse. Und der 2. Timotheusbrief ist irgendwie schon ein besonderer Brief, weil es ist wahrscheinlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Es ist von daher auch so eine Art Abschiedsbrief. Ein Abschiedsbrief vor allen Dingen auch für seinen jungen Freund Timotheus, an den er ihn geschrieben hat. Paulus ist zu dieser Zeit im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom. Es ist Herbst 66 nach Christus. Und wir wissen so von der Kirchengeschichte, dass er etwa ein halbes Jahr später dann hingerichtet worden ist. Und dieser Brief ist auch ein Brief, der bewusst für bewegte Zeiten geschrieben worden ist. Ja, wenn ihr mal vielleicht mal ein bisschen vorausblättert in das 3. Kapitel, dann sagt Paulus zu Timotheus, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Also ein Brief für schwere Zeiten, ein Brief für bewegte Zeiten und von daher sehr passend einfach für unsere Zeit heute. Und es ist ein Brief, der Timotheus Mut machen soll. Er soll ihm Mut machen, sein Leben als Christ zu führen und auch seinen Dienst, den Gott ihm gegeben hat, weiterzutun, treu weiterzutun, auch in den bewegten Zeiten, in denen Timotheus damals lebte. Und es ist so, gerade in solchen bewegten Zeiten, auch wie denen, in denen wir im Moment leben oder in den letzten Jahren, da braucht man einfach Mut auch, Jesus nachzufolgen und Gott zu dienen. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir heute lesen werden aus dem 1. Kapitel, einfach auch für uns sehr passend ist und uns Mut machen kann für unser Leben. Und Paulus zeigt Timotheus in diesen 1. 7 Versen, du hast wirklich Grund, mit Mut und Freudigkeit dein Leben als Christ zu leben und deinen Dienst zu tun, weil du ein solides Fundament hast. Gott hat dich optimal ausgestattet, um in bewegten Zeiten ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Und jetzt die große Frage, was ist unser Fundament für bewegte Zeiten? Ja, was ist es, was uns Halt gibt? Womit stattet Gott uns aus, damit wir in solchen Zeiten einfach mutig als Christ leben? Und in der Corona-Zeit, da haben wir ja viel über Gs gehört. Da gab es 2G und 3G und 2G Plus und sowas. Und heute Morgen haben wir 5 Gs. Ja? also ein bisschen mehr. Wir werden über 5 Gs sprechen, 5 Gs, die deutlich machen, warum wir ein solides Fundament haben, auf dem wir in bewegten Zeiten bauen können. Und ich lese uns jetzt zunächst mal den Text, also 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 1 bis Vers 7. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder man kann auch sagen der Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin. Also 5 Gs, die uns unser Fundament zeigen, mit dem Gott uns ausgestattet ist. Und das erste Fundament ist Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Und das ist etwas, was Paulus dem Timotheus wünscht in Vers 2. Er sagt, Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus nennt hier im Grunde drei Wohltaten. Ja, drei Wohltaten, die er dem Timotheus wünscht und die er ihm zuspricht. Drei Wohltaten, die uns zeigen, dass Gott einfach in bewegten Zeiten bei uns ist. Ja, Gott ist bei uns in bewegten Zeiten mit seiner Gnade, mit seinem Frieden und mit seiner Barmherzigkeit. Und es sind drei Wohltaten, die wir in solchen Zeiten einfach brauchen. Ja, wir brauchen sie, um mutig Jesus Christus nachzufolgen und zu dienen. Ja, und diese Wohltaten stehen uns zur Verfügung. Genauso wie Paulus sie dem Timotheus hier wünscht und zuspricht, genauso stehen sie uns zur Verfügung. Und das erste ist Gnade. Ja, Gnade von Gott dem Vater und Gnade von Christus Jesus, unserem Herrn. Gnade bedeutet ja, dass Gott sich Menschen zuwendet, die das nicht verdient haben. Ich kann mich erinnern, vor 1 oder 2 Jahren bei der Gemeinde Wachstumswoche, da hat Erik Juncker den Begriff Gnade mal so definiert anhand der einzelnen Buchstaben, dass Gnade heißt, Gott nimmt an dein Elend. Also G-N-A-D-E. Gott nimmt an dein Elend. Und das fand ich total gut, ja, weil Gott kümmert sich um unser Elend. Und Gott hat unser Elend ja gesehen, das wir hatten, bevor wir gerettet waren. Ja, unser Elend, was wir hatten als Sünder, vom Sündenfall her. Und Gott hat dann am Kreuz von Golgatha gezeigt, dass er gnädig ist, indem er unsere Sünde auf seinen Sohn gelegt hat und dann auch die Strafe für unsere Sünde an seinem Sohn vollzogen hat. Und seitdem du an Jesus Christus glaubst, seitdem du an diesen Herrn glaubst, da stehst du unter dieser Gnade Gottes. Seitdem gilt dir Gottes Gnade. Gott hat dich in seiner Gnade gerettet. Und das finde ich ein so wichtiges Fundament, das zu wissen in einer solchen Zeit wie der, in der wir leben. Egal was passiert, ich bin Kind Gottes. Ich bin gerettet. Gottes Gnade ist über mir. Und diese Gnade Gottes, sie bleibt über unserem Leben. Sie bleibt über unserem Leben in guten und schlechten Zeiten, in ruhigen und in bewegten Zeiten. Gott hält uns einfach fest und das darf uns in solchen Zeiten echt innerlich froh machen und einfach auch mutig machen, für diesen Gott zu leben und von diesem Gott auch zu zeugen. Paulus sagt Gnade und Friede. Ja, als der Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist für deine Schuld, da hat er Frieden gemacht zwischen dir und Gott. Da hat er alles in Ordnung gebracht, was zwischen dir und Gott stand. Da hat er dich mit Gott versöhnt. Und seitdem darfst du in diesem Frieden Gottes leben. Ja, und viele Menschen sind besorgt im Moment. Ja, man merkt es in Gesprächen, dass viele Menschen sich einfach Sorgen machen über die Zukunft. Wie wird es weitergehen? Was wird auf uns zukommen? Und da finde ich so schön, dass wir als Christen da eigentlich einen ganz tiefen inneren Frieden ausstrahlen können. Wir brauchen nicht aufgewühlt zu sein, wir brauchen nicht zerrissen zu sein, wie viele Menschen um uns herum. Ich war am Donnerstagmittag mit einem alten Mann essen, der Kunde bei uns in der Steuerberatungskanzlei ist. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann fragte er mich, ja, was glauben Sie, wie es in Zukunft weitergeht? Ja, und ich habe versucht, ihm von der Bibel etwas zu sagen. Und ich habe aber auch versucht, ihm deutlich zu machen, einfach, dass ich trotz all dieser turbulenten Zeiten innerlich ganz ruhig bin. Na, dass Gott mir da einen tiefen Frieden ins Herz geschenkt hat. Und dass ich auch weiß, egal was passiert, auch wenn mein Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht, ich weiß, wo ich dann sein werde. Gnade, Friede und das Dritte, was Paulus hier dem Timotheus wünscht, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus beginnt seine Briefe ja oft damit, dass er den Empfängern Gnade und Friede wünscht. Und wenn ich das richtig so rekapituliere, dann sind die beiden Timotheusbriefe die einzigen Briefe, wo Paulus noch ein drittes Attribut dazu nennt, nämlich Barmherzigkeit. Und diese beiden Briefe sind Briefe, die persönliche Briefe sind. Briefe, die an einen engen Freund, einen engen Mitarbeiter von Paulus gerichtet sind. Und dem wünscht Paulus eben nicht nur Gnade und Friede, sondern auch Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit scheint irgendwie so die ganz persönliche Seite der Zuwendung Gottes zu sein. Bei Barmherzigkeit geht es zum Beispiel darum, dass Gott sich auch über unsere Schwächen erbarmt. Und Timotheus hatte Schwächen, ja. Paulus erwähnt es zum Beispiel, dass Timotheus einen empfindlichen Magen hatte. Und dann schreibt er, trinke ein wenig Wein um deines kranken Magens willen, ja. Also Gott erbarmt sich auch über unsere Schwächen. Und Gott geht auch mit unseren Fehlern, die wir machen, barmherzig um. Manchmal haben wir ja irgendwie so ein merkwürdiges Gottesverständnis, wo wir uns Gott irgendwie so als eine ganz harte Person vorstellen, der sofort irgendwie so mit dem Hammer dazwischen haut, wenn wir irgendwas falsch machen. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein barmherziger Gott. Natürlich, Gott ist auch ein heiliger Gott, ja, der Sünde ganz ernst nimmt. Aber Gott ist auch ein barmherziger Gott, der mit uns, auch mit unseren Fehlern, die wir auch als Christen begehen, barmherzig umgeht. Und ich denke so an die Corona-Zeit, die jetzt zum Glück ja hinter uns liegt, aber in diesen 3 Jahren, da haben wir uns mit ganz schwierigen Fragen beschäftigen müssen. Ja? Wie viel Nähe können wir leben? Wie viel Abstand ist nötig? Es gab viele schwierige Fragen. Und wahrscheinlich haben wir auch Fehler dabei gemacht. Ja? Aber Gott geht barmherzig mit uns um, barmherzig mit unseren Fehlern. Und ich denke, das ist auch wichtig zu wissen, gerade in einer Zeit wie der, in der wir leben. Ich komme zum zweiten G. Das zweite G, was zu unserem Fundament gehört, wir haben eine Gemeinschaft mit tragfähigen Beziehungen. Und diese Gemeinschaft und diese tragfähige Beziehung kommt hier besonders zum Ausdruck in dem Verhältnis, das zwischen Paulus und seinem Freund Timotheus besteht. Ich lese nochmal Vers 3 und Vers 4. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten. Er denkt an Timotheus, er betet für ihn. Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen. Eine Sehnsucht nach Timotheus. Eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Dieser Text, er spricht von einer zutiefst durch Liebe geprägten Beziehung zwischen Paulus und seinem Freund Timotheus. Das war die Beziehung, eine Beziehung der Liebe zwischen einem geistlichen Vater auf der einen Seite und seinem geistlichen Kind auf der anderen Seite. Ja, in Vers 2 sagt er zu Timotheus, Timotheus, mein geliebtes Kind. Im ersten Brief nennt er Timotheus sein Kind im Glauben. Und wahrscheinlich ist es so, dass Timotheus auf der ersten Missionsreise von Paulus zum Glauben gekommen ist. Dass also Paulus in diesem Sinne sein geistlicher Vater geworden ist. Und das ist so, wer jemanden zum Glauben an Jesus Christus führt, der hat damit quasi ein geistliches Kind. Und diese geistliche Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung, sie führt auch zu einer Beziehung der Liebe zwischen den beiden. Auf der zweiten Missionsreise hat Paulus den Timotheus dann mitgenommen als Mitarbeiter. Und Timotheus hat sehr eng mit Paulus zusammengelebt. Paulus hat ihn zugerüstet für den geistlichen Dienst. Timotheus hat quasi seine Bibelschulausbildung in der unmittelbaren Beziehung mit Paulus gehabt. Und er ist in dieser Beziehung gewachsen. Er ist im Glauben gewachsen. Er ist gereift. Und gerade durch solche Zweierschaften, wie Paulus und Timotheus sie gelebt haben, dadurch entstehen Beziehungen der Liebe. Das ist übrigens auch vielleicht ein Hinweis für euch. Es ist gut, solche Zweierschaften zu leben. Gerade vielleicht ein älterer Mentor mit einem Jüngeren. Ich habe das mehrmals in meinem Leben machen dürfen, dass ich mit einem Freund oder einem Jüngeren auch aus der Gemeinde mich eine Zeit lang treffen durfte, wo wir zusammen die Bibel gelesen haben oder zusammen einen Jüngerschaftskurs durchgearbeitet haben. Und durch solche Zweierschaften entstehen Beziehungen der Liebe, die für lange Zeit einfach halten. Da wird Gemeinschaft gelebt. Und das ist eben die zweite Säule, das zweite G unseres Fundamentes in bewegten Zeiten, dass Gott uns Gemeinschaft mit tragfähigen Beziehungen schenkt. Und das ist einer auch der ganz wichtigen Gründe, warum Gott Gemeinde geschaffen hat. Es gibt natürlich mehrere Gründe, warum Gott Gemeinde geschaffen hat. Aber ein Grund ist, dass Gott nicht wollte, dass wir, nachdem wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, als Christen allein in dieser Welt stehen. Gott will, dass seine Kinder in Gemeinschaft zueinander stehen und leben. Und dafür hat Gott Gemeinde gemacht. Gemeinde bietet Christen tragfähige Beziehungen an. Sie können tragfähige Beziehungen im Kontext der Gemeinde pflegen, weil wir dort als Kinder Gottes einfach eingebettet sind in eine Gemeinschaft, in ein liebevolles Miteinander. Nun sind wir als Kinder Gottes einerseits Glieder der weltweiten Gemeinde, ja, die über die ganze Erde zerstreut ist. Aber Gott will, dass wir auch verbindliche Glieder einer örtlichen Gemeinde sind. Ja, Gott möchte das. Wir brauchen Gemeinde. Und gerade in bewegten Zeiten brauchen wir Gemeinde. Ja, wenn du auf deine Gemeinde verzichtest, dann fehlt dir in bewegten Zeiten eine ganz wichtige Säule, die du brauchst, um dein Christsein mutig zu leben. Gemeinde ist also wichtig. Ja, Gott beschenkt uns damit. Wir sind in guten und schlechten Zeiten nicht alleine. Und ich bin so froh, dass ich eingebettet sein darf in einer örtlichen Gemeinde, wo andere Kinder Gottes sind und wo man einander Anteil haben lassen kann an dem, was einen bewegt. An den freudigen Dingen, aber auch an den Dingen, über die man traurig ist. Du hast Geschwister, die deine Last mittragen. Du hast Geschwister, die dir helfen, geistlich zu wachsen. Geschwister, die dich ermutigen, wenn du drohst, auf der Strecke zu bleiben. Geschwister, die dich bewahren, bei Versuchungen vom Glauben abzufallen. Und diese Gemeinschaft ist so wichtig. Ja? Und wenn ich nochmal so zurückdenke an die Corona-Zeit, da konnten wir teilweise Gemeinschaft auch als Gemeinde eben nicht so leben, wie wir es gewohnt waren. Ja? Und wir konnten teilweise auch die räumliche Nähe nicht so pflegen, wie wir es sonst gerne gemacht haben. Teilweise war es bei uns im Oberbergischen so, über einige Monate sogar, dass wir im Grunde überhaupt keine Präsenzgottesdienste durchführen konnten. Und wisst ihr, gerade da finde ich das Verhältnis, was Paulus hier zu Timotheus hat, irgendwie ein ganz tolles Vorbild, weil Paulus und Timotheus, die waren auch nicht zusammen räumlich in dieser Zeit. Paulus war in Rom, Timotheus wahrscheinlich in Ephesus. Und trotzdem waren diese beiden ohne körperliche Nähe, ohne räumliche Nähe miteinander verbunden. Und das bringt Paulus hier zum Ausdruck. Er sagt, ich bete Nacht und Tag für dich. Ich bin voller Verlangen, dich zu sehen. Seht mal, was für ein großes Vorrecht haben wir als Christen, dass wir füreinander beten können. Selbst wenn wir nicht räumlich miteinander verbunden sind. Damals, wir haben das so gemacht, dass wir zum Beispiel in der Gebetsstunde eben dann über Zoom miteinander gebetet haben. Ja. Aber Paulus konnte noch nicht mal das. Damals gab es kein Zoom oder gab es keinen Computer und kein Internet. Und er hat für Timotheus gebetet. Und ich bin so dankbar, dass es Christen gibt, die für mich beten. Auch Christen, die gar nicht in meiner Gemeinde sind, zu der ich gehöre. Mir geht es manchmal so, ich komme auf irgendeine Tagung oder auch mal in eine andere Gemeinde und dann sagt jemand zu mir, das ist mir schon mehrmals passiert, wir beten jeden Tag für dich. Das ist so ermutigend. Das ist so schön zu wissen, da sind Geschwister, mit denen bin ich gar nicht räumlich zusammen, wie Timotheus hier mit Paulus, aber die beten für mich. Und Paulus, er bringt hier seinen Wunsch nach Gemeinschaft mit Timotheus zum Ausdruck. Ja, er tut das durch einen Brief. Und jetzt stellt euch mal vor, wie lange ein Brief damals im Römischen Reich wohl gebraucht hat, bis der von Rom nach Ephesus kam. Das sind wahrscheinlich Wochen gewesen. Ja, der musste erstmal in Rom vom Postamt zum Hafen transportiert werden, dann musste das richtige Schiff gefunden werden, dann musste er mit dem Schiff nach Ephesus gebracht werden und dort wieder verteilt werden. Also das hat durchaus mehrere Wochen gebraucht. Und könnt ihr euch vorstellen, als dieser Brief dann bei Timotheus angekommen ist, was für eine Freude das Herz von Timotheus erfüllt haben muss, als er das gelesen hat: Ich bete für dich Tag und Nacht. Ich bin voller Verlangen, dich zu sehen. Nun, wir haben heute ein Vorrecht. Wir haben viel modernere und schnellere Kommunikationsmöglichkeiten. Beim Brief weiß man ja schon fast nicht mehr, was das ist. Aber wir haben Möglichkeiten über Telefon, über E-Mail, über WhatsApp, über Zoom und über andere technische Möglichkeiten, wo man jemand anderes innerhalb von ein paar Sekunden im Grunde zum Ausdruck bringen kann: Ich hab dich lieb. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Ich bete für dich. Und das zeigt uns, dass selbst in Zeiten, wo man nicht räumlich zusammen sein kann, wie wir es eben in der Vergangenheit erlebt haben, dass wir letztlich trotzdem nicht auf die Freude der Gemeinschaft miteinander verzichten müssen. Und es ist wichtig, dass wir dass wir tragfähige Beziehungen miteinander leben. Ja, wir wissen nicht, es kann sein, dass wir irgendwann wieder eine Zeit bekommen, wo vielleicht Gottesdienste verboten sind aus irgendeinem anderen Grund, wo Christen nicht räumlich zusammenkommen können. Da ist es wichtig, dass wir trotzdem Liebe untereinander weiterleben. Ja, und dafür durchaus auch solche modernen Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, wie wir sie in unserer Zeit haben. Wichtig ist, glaube ich, wer in solchen liebevollen Beziehungen lebt, wie Gemeinde sie anbieten kann, der weiß sich einfach durch seine Geschwister getragen. Und der hat eine richtig gute Basis, um in bewegten Zeiten mutig Jesus nachzufolgen. Kommen wir zu einem dritten G. Das dritte G heißt echter Glaube. Vers 5. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten oder echten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und hier spricht Paulus den Kern unseres Christseins an. Der Kern unseres Christseins ist Glaube. Und zwar ein Glaube, der, wie Paulus es hier sagt, ungeheuchelt ist. Das heißt, der echt ist, der authentisch ist. Glaube war es, was am Beginn unserer Beziehung mit Jesus Christus gestanden hat. Als wir gerettet worden sind, da sind wir durch Glauben gerettet worden. Durch Glauben haben wir begonnen, in dieses Abenteuer Nachfolge hineinzugehen. Und Paulus hat es wahrscheinlich miterlebt, ja, wie Timotheus zum Glauben kam. Er war der geistliche Geburtshelfer von Timotheus, und von daher wusste Paulus, dass der Glaube, den Timotheus hatte, dass er wirklich echt war, dass er ungeheuchelt war. Ich weiß nicht, wann und wie du Jesus dein Leben anvertraut hast, aber Ich bin durchaus interessiert, dass du mir das mal erzählst. Ja, also ihr dürft mir gerne erzählen, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Bei mir war das so, ich war 9 Jahre alt und wir hatten eine Evangelisation bei uns. Da predigte der Bruder, der noch einigen sicher bekannt ist, Erwin Schwarzwälder. Und unter seiner Predigt und im Gespräch mit ihm dann nach der Predigt habe ich mich bekehrt, bin zum Glauben gekommen. Ja. Aber Glaube ist eben nicht nur wichtig für den Beginn unseres Christseins. Glaube macht ja letztlich auch nach dem Start in das Abenteuer Nachfolge unser ganzes Leben aus. Und Glaube hat auch etwas mit Beziehung zu tun. Ja, wir haben gerade über Gemeinschaft mit tragfähigen Beziehungen untereinander gesprochen. Aber auch Glaube ist eine tragfähige Beziehung, nur eben auf der vertikalen Ebene. Ja, auf der vertikalen Ebene zu Jesus Christus und zu Gott, unserem Vater. Glaube ist eine Beziehung des Vertrauens, die wir pflegen dürfen zu dem Schöpfer des Universums. Was für ein Vorrecht, ja, was für ein Privileg, was Gott uns gibt, dass wir in einer Beziehung der Liebe und des Vertrauens zu ihm leben können. Und wisst ihr, gerade in einer Zeit, die wir hinter uns haben, wo aufgrund von, man hat es ja so neu, modern, denglisch, Social Distancing genannt, ja, wo man nur eingeschränkte Möglichkeiten hatte, sich miteinander zu treffen, wisst ihr, was in dieser Zeit plötzlich ganz, ganz wichtig war? Dass du dein persönliches Glaubensleben gepflegt hast. Ja. In solchen Zeiten, und es kann durchaus sein, dass solche Zeiten mal wieder kommen, da ist es wichtig, dass wir als Einzelne verstärkt in der Beziehung mit Jesus Christus leben und darin wachsen. Gerade dann, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, andere Geschwister so zu treffen und mit ihnen im Austausch zu leben, wie in der zurückliegenden Zeit. Da ist es wichtig, dass wir nicht das Mehr an Zeit, was wir zur Verfügung haben, totschlagen durch noch mehr Medienkonsum, ja, noch mehr Fernsehen, noch mehr im Internet surfen, noch mehr in Social Media unterwegs zu sein, sondern dass wir ganz bewusst die Zeit der Stille und der Gemeinschaft mit dem Herrn einfach nutzen. Paulus betont hier, dass der Glaube von Timotheus ungeheuchelt, also echt war. Und wisst ihr, es sind gerade die schwierigen Zeiten unseres Lebens, die zeigen, ob unser Glaube wirklich echt ist. Ja, das sind nicht unbedingt die guten Zeiten. Da ist es relativ einfach, seinen Glauben zu leben. Aber gerade die schwierigen Zeiten, die offenbaren, wer wir wirklich sind. Die schwierigen Zeiten, da wird deutlich, habe ich ein geistliches Fundament oder habe ich es nicht? Und gerade in der Geschichte der Gemeinde Jesu war es so, dass es häufig die Verfolgungszeiten waren, die gezeigt haben, ob jemand echt war oder nicht. Ob jemand Christ nur dem Namen nach war oder ob er Christ dem Herzen nach ist. Und ich habe den Eindruck, dass gerade solche bewegten Zeiten, dass Gott in solchen bewegten Zeiten irgendwie auch so einen Test mit uns macht. Uns testet, wo wir stehen. Dass solche bewegten Zeiten Bewährungszeiten für uns sind, in denen wir zeigen können, ob unser Christsein echt ist oder ob es nicht echt ist. Und wer echt ist, der wird auch in einer solchen bewegten Zeit irgendwie, er wird dabei bleiben, er wird am Glauben festhalten, er wird in der Beziehung mit Jesus leben, wird auch Sehnsucht nach Gemeinschaft mit seinen Glaubensgeschwistern haben. Und mein Eindruck ist, dass gerade diese Corona-Zeit auch manches aufgedeckt hat, was tatsächlich vorhanden war in Gemeinden oder unter Christen. Natürlich können wir nicht in das Herz von anderen Christen hineinschauen. Wir müssen da sicherlich auch vorsichtig sein. Aber es gab zum Beispiel bei uns in der Gemeinde so einzelne Christen, die vorher zur Gemeinde dazugehörten, die irgendwie untergetaucht sind in der Corona-Zeit. Und wisst ihr, das macht mich traurig. Ja? Und da frage ich mich, was ist mit ihm oder mit ihr? Ja, auch da, wo man sich versammeln konnte, warum hat er irgendwie keine Sehnsucht nach seinen Glaubensgeschwistern? Weißt du, wir haben bei einem Ehepaar bei uns mehrmals nachgefragt, was ist mit euch, warum kommt ihr nicht? Und irgendwie eine plausible Antwort darauf, eine wirklich plausible, ist nie gekommen. Und ich frage mich, wenn wir schon in solchen Situationen, wie das in der Corona-Zeit war, nicht dranbleiben, wo wir ja keine Verfolgung erlebt haben oder sowas, ja. Aber wie wird es erst sein, wenn Christsein uns wirklich etwas kostet? Wenn der Glaube an Jesus bedeuten kann, ins Gefängnis zu wandern? Wenn der Glaube an Jesus bedeuten kann, sogar zu sterben um seines Glaubens willen? Bewegte Zeiten prüfen unseren Glauben. Und es kann durchaus sein, dass unser Glaube in der Zukunft noch viel ernster geprüft wird, als das in den letzten Jahren waren. Wenn Krisen kommen, die uns wirklich ganz, ganz hart treffen. Wenn Krisen kommen, die vielleicht unser Leben existenziell bis in die Grundfesten erschüttern. Arbeitslosigkeit, schwere Erkrankungen, Vermögensverlust. Aber wisst ihr, das sind Zeiten, wo sich dann zeigt, ob wir einen tragfähigen Glauben haben oder ob wir das nicht haben. Ob wir die Zuflucht wirklich bei unserem Herrn suchen, uns auf ihn stützen, ihm trotzdem vertrauen, ihm weiter vertrauen oder ob wir das nicht tun. Und von daher bieten Krisen immer auch Chancen an. Ja? Deswegen sieh eine Krise nicht als etwas an, wo du sagst, wo du stöhnst. Also wir leben ja in Deutschland, in einem Land, wo ganz viel gestöhnt wird und geklagt wird, aber auf sehr hohem Niveau. Sondern sieh bewegte Zeiten, sieh Krisen an als eine Chance, um die Echtheit deines Glaubens zu zeigen. Oder vielleicht auch als eine Chance, um einfach einen Neuanfang auch mit Jesus Christus zu machen. Paulus betont hier noch in diesem Vers, dass dieser ungeheuchelte Glaube schon zwei Generationen vor Timotheus da war. Ja, er sagt, deine Großmutter Lois hatte diesen ungeheuchelten Glauben auch und deine Mutter Eunike hatte ihn auch. Offensichtlich war es hier so, dass Gott den Einfluss eines gottesfürchtigen Zuhauses gesegnet hat. Der Vater von Timotheus war vermutlich kein gläubiger Mann, aber die Mutter und die Großmutter. Und Gott hat es gesegnet. Ja, da kam dann auch der Enkel bzw. der Sohn zum Glauben. Ich durfte das Vorrecht haben, dass meine Eltern auch gläubige Christen sind. Und ich glaube, dass die Wahrheiten, die sie mir zu Hause als Kind vermittelt haben, dass sie ganz stark dazu beigetragen haben, einfach, dass ich selber dann auch bei dieser Evangelisation mich zu Jesus Christus bekehrt habe. Und wir sehen hier, dass die entscheidenden Grundlagen, auch im Hinblick auf unsere Familien, auf unsere Kinder, auf unsere Enkel, dass entscheidende Grundlagen wir in der Familie legen können. Und auch nicht denken sollten, naja, dafür ist die Gemeinde, dafür ist die Sonntagsschule, Kinderstunde zuständig, sondern die Grundlagen legen wir zunächst mal als Familie. Natürlich ist es keine Garantie dafür, dass unsere Kinder zum Glauben kommen oder dabei bleiben. Ja, es ist keine Garantie und wir dürfen für jeden dankbar sein. Aber es ist wichtig, dass unsere Kinder einfach merken, dass dieser echte Glaube unsere Herzen füllt, dass es nicht traditionelles Christsein ist, das wir leben, sondern dass wir wirklich in einer gelebten Beziehung zu Jesus Christus leben und in der Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen möchte ich euch da einfach auch ermutigen, nutzt eure Chancen, die ihr habt, euren Kindern, euren Enkeln oder Urenkeln das Evangelium lieb zu machen und sie durch den Glauben zu prägen. Das vierte, eine geistliche Gabe. Vers 6, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Das ist das vierte G, ja, eine geistliche Gabe. Paulus ermutigt Timotheus, seine Gnadengabe anzufachen. Und wenn Paulus hier von Gnadengabe spricht, dann, so wie ich das verstehe, meint er nicht eine natürliche Fähigkeit, die Timotheus hatte. Wir wissen nicht, was alles so seine natürlichen Fähigkeiten sind. Ja, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Sondern ich glaube, dass er hier schon speziell über eine geistliche Gabe, die Gott dem Timotheus speziell gegeben hatte, spricht. Also eine Geistesgabe oder eine Gnadengabe. Timotheus hatte eine besondere Gnadengabe. Wir wissen nicht so ganz genau, welche es ist. Paulus sagt später mal zu ihm, tue das Werk eines Evangelisten. Er hatte aber auch die Aufgabe, in der Gemeinde zu lehren. Aber er hatte eine Gnadengabe von Gott geschenkt bekommen. Jetzt ist es ein bisschen schwer zu verstehen. Es heißt es hier, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Und da stellt man sich die Frage, hat Timotheus diese Gabe quasi von Paulus gespendet bekommen, dadurch, dass Paulus ihm die Hände aufgelegt hat? Ich persönlich glaube nicht, dass das hier so gemeint ist. Das Auflegen der Hände bedeutete in biblischer Zeit oft so eine Identifikation mit demjenigen, dem man die Hände auflegte. Also ein Einsmachen mit seiner Person und seinem Dienst. Und meine Vermutung ist, dass Paulus in Timotheus eine Gabe, eine geistliche Gabe erkannt hat und dass er diese geistliche Gabe durch das Auflegen seiner Hände bestätigt hat. Dass er quasi als Ermutigung für Timotheus ihm seine Hände aufgelegt hat und damit zum Ausdruck gebracht hat, ich sehe die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und ich bestätige das, jawohl, du hast tatsächlich diese Gabe, das erkenne ich. Und ich mache mich mit deinem Dienst eins. Ich glaube, dass das für Timotheus eine große Ermutigung gewesen ist. Was die Bibel uns sagt, das ist, dass jeder Christ mindestens eine geistliche Gabe, also eine Gnadengabe hat. Und auch du hast eine Gnadengabe. Ja, das Neue Testament nennt uns eine ganze Reihe von solchen Gaben. Da wird von Lehrgaben gesprochen, von evangelistischen Gaben, von Hirtengaben, von geistlicher Leitungsgabe und vielen anderen Gaben mehr. Und diese Gnadengaben sind geistliche Fähigkeiten, die Gott uns schenkt, die Gott uns gibt, um uns für unseren geistlichen Dienst im Reich Gottes auszurüsten. Das heißt, diese geistliche Gabe gehört auch mit zu unserem Fundament. Für bewegte Zeiten. Gott stattet dich aus, um in bewegten Zeiten deinen Dienst, deine Aufgabe für Gott weiter zu tun. Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus hier, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Ja, das ist das Bild eines Feuers, was vielleicht noch so glimmt, was neu angefacht werden muss, damit das Feuer wieder richtig brennt. Und wir haben eben über Gemeinde gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Gemeinde brauchen, ja, und dass Gott es auch will, dass wir fester Bestandteil, festes Glied einer Gemeinde sind. Und Gott gibt Gnadengaben dafür, damit wir diese Gnadengaben gerade auch in seinem Reich, ja, in der Gemeinde einsetzen zum Nutzen untereinander. Gemeinde lebt von Gottes Gaben. Und damit Gemeinde lebendig ist, ist es wichtig, dass jeder in der Gemeinde wirklich die Gnadengabe oder auch Gnadengaben, die Gott ihm gegeben hat, einsetzt. Dass er sie anfacht, wie Paulus das hier zu Timotheus sagt. Wenn du deine Gabe, die Gott dir gegeben hast, in deiner Gemeinde hier einsetzt, dann führt es dazu, dass diese Gemeinde lebendig ist. Ja? Weil Gemeinde ist letztlich der Ausdruck auch davon, dass alle Gemeindeglieder die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, einsetzen. Das macht Gemeinde lebendig. Leider neigen manche Christen dazu, ihre Gnadengabe eben nicht auszuüben. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Der eine, es gibt welche, die wissen nicht, wie kann ich das machen? Ja, da müssen wir helfen, müssen wir ermutigen. Es gibt Geschwister, die haben vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen damit gemacht. Aber das ist kein Grund aufzuhören. Es gibt Geschwister, die haben im Moment keine Kraft, weil sie einfach erschöpft sind. Das ist verständlich. Es gibt auch Geschwister, die sind faul und üben ihre Gabe einfach aus Bequemlichkeit nicht aus. Und wisst ihr, wir brauchen Ermutigung, unsere Gabe einzusetzen. Und deswegen sieh das, was Paulus hier zu Timotheus sagt, heute auch als Ermutigung für dich an. Gottes Geist wirkt ja durch das Wort Gottes auch an unseren Herzen. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann spricht der Heilige Geist dadurch zu uns. Und deswegen sieht es so an, dass Gottes Geist auch zu dir heute Morgen spricht, fache deine Gnadengabe an. Gott hat dich damit ausgestattet, für bewegte Zeiten. Und als Christen brauchen wir oft einfach auch gegenseitige Ermutigung, um unsere Gnadengaben einzusetzen. Ich muss aus meinem Leben sagen, dass mir das oft geholfen hat, einfach Ermutigung zu bekommen, Gaben einzusetzen. Ich denke an einen älteren Bruder, der heute schon beim Herrn ist und der in meiner Gemeinde war, der mich immer mal wieder ermutigt hat dazu, weiterzumachen, mitzumachen, mich einzusetzen in der Gemeinde. Und wisst ihr, das ist so ermutigend, gerade für junge Geschwister, wenn Ältere da sind, die sie ermutigen und ihnen sagen, hier, übernimm diesen Dienst. Ich ermutige dich echt dazu. Oder das war bei mir auch so, gerade so in den ersten Jahren, wo ich in die Freizeitarbeit eingestiegen bin, dass ich Ermutigung bekommen habe von älteren, erfahreneren Freizeitleitern, die mich mitgenommen haben, die mich in diesen Dienst mit hineingenommen haben, wo wir zusammen gebetet haben auch. Das ist so ermutigend zu wissen, da ist jemand, der steht hinter dir und ermutigt dich für deinen Dienst. Und wir sollen unsere Gaben auch in bewegten Zeiten weiter einsetzen. Ja, sie sind Teil des Fundamentes, das Gott uns für unseren Dienst in bewegten Zeiten gegeben hat. Und in der Corona-Zeit war es so, da sind manche Aktivitäten weggebrochen. Ja, manche Gaben konnten plötzlich nicht mehr ausgeübt werden, weil aufgrund der Beschränkungen, die wir hatten, manche Dienste einfach gar nicht wahrgenommen werden konnten. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn solche Situationen kommen, und die können in Zukunft ja wiederkommen. Ja, wie gehst du damit um, wenn plötzlich keine Möglichkeit ist, dass du deine Gabe in der bisherigen Form einsetzen kannst? Du kannst sagen, ach, wie gut, habe ich jetzt mal ein bisschen mehr Zeit. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, manche Christen waren auch tatsächlich froh darüber, dass sie sich auf diese Weise galant aus der Mitarbeit entfernen konnten. Und das ist schade. Und wisst ihr, da bedarf es auch der Ermutigung, setze deine Gabe weiter ein. Wenn es in der bisherigen Form nicht möglich ist, dann überlege, was du stattdessen tun kannst. Und es gab in dieser Zeit durchaus manche Möglichkeiten, sich in anderer Form einzusetzen. Ja? Da gab es plötzlich einen Bedarf daran, dass für bestimmte Risikogruppen, dass man einkaufen musste für die. Ja? Da gab es plötzlich mehr Bedarf an Kleingruppen, wo man sich nicht so im großen Kreis vielleicht versammeln konnte. Kleingruppen zu Hause. Da war es wichtig, Geschwister, die dadurch einsam wurden, zu ermutigen, anzurufen, eine Ermutigungskarte oder eine Ermutigungs-E-Mail zu schreiben. Deswegen bitte denk nicht, ach ja, jetzt habe ich mehr Zeit, ich kann mich ja nicht mehr einsetzen. Werd kreativ. Ja? Bitte Gott darum, dir zu zeigen, wo du dich jetzt mit deiner Gabe einsetzen kannst. Und es kann sein, dass Gott dir einfach da ein neues Aufgabenfeld gibt. Aufgabenfelder können sich ändern. Aufgabenfelder können sich auch in unserem Leben ändern, auch ohne dass bewegte Zeiten eintreten. Aber dass Gott dich begabt, das ändert sich nicht, das bleibt. Und dass Gott sich weiter deinen Dienst wünscht, das bleibt auch. Ich komme zum fünften G. Und das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Du hast Gottes Geist bekommen in dem Moment, als du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Als Gott dich als sein Kind angenommen hat, als du, wie die Bibel das auch sagt, die Wiedergeburt erlebt hast, da hat Gott dir seinen Geist gegeben. Und seitdem wohnt der Heilige Geist in dir, in deinem Herzen. Und sieht, zu einem soliden Fundament für bewegte Zeiten, dazu gehört auch der Geist Gottes. Weil, und das ist das Schöne, was wir wissen dürfen, in solchen bewegten Zeiten, Gott selber wohnt auf übernatürliche Weise in uns, nämlich durch seinen Geist. Und auch das hört dazu, dass Gott uns für schwierige Zeiten optimal ausrüstet. Und weil Gottes Geist in uns wohnt, deswegen können wir in bewegten Zeiten auch mutig Christ sein. Weil, was ist das für ein Geist? Das sagt Paulus nämlich hier. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit. Und das zeigt uns, wir brauchen in schwierigen Zeiten keine Angst zu haben. Ja, der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht oder der Angst. Der Heilige Geist gibt uns Mut. Der Heilige Geist gibt uns einen übernatürlich geschenkten Mut, den wir von uns aus so nicht aufbringen würden. Und der Heilige Geist ist auch ein Geist der Kraft. Das heißt, wenn wir den Geist Gottes in uns haben, dann wirkt Gottes Kraft in uns. Dann gibt uns Gott eine innere Festigkeit, eine übernatürliche Kraft in uns, um zum Beispiel die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, weiterzutun. Oder um Versuchungen, Anfechtungen, die in einer Krisenzeit kommen, zu überwinden. Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, die keine Verbindung zu Gott haben, die kennen diese Kraft nicht. Aber als Christen sind wir damit beschenkt. Ist doch genial, oder? Gott beschenkt uns mit seinem Geist, dem Geist der Kraft. Und es ist auch ein Geist der Liebe. Das heißt, dieser Heilige Geist erweckt in uns eine tiefe Liebe zu Jesus Christus und auch zu den Menschen um uns herum. Ja, so dass wir in der Lage sind, Gott zu lieben, aber auch unseren Mitmenschen, unseren Nächsten zu lieben. Und auch in bewegten Zeiten unserem Herrn und unseren Mitmenschen zu dienen. Und es ist ein Geist der Zucht. Luther übersetzt hier ein Geist der Besonnenheit. Oder wir können auch sagen, ein Geist der Selbstdisziplin. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir unser Leben unter Kontrolle haben. Dass wir diszipliniert leben. Dass wir zur Ehre Gottes leben. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich merke das gerade durch die vielen digitalen Möglichkeiten, die wir haben, wie schnell man ganz viel Zeit im Grunde vertut, indem man unendlich im Internet surft, in den sozialen Medien unterwegs ist. Das ist alles nichts Schlechtes. Ja? Das kann man positiv nutzen, das kann man aber auch negativ nutzen. Aber die Gefahr ist ganz groß, und das merke ich an mir selber, dass man mehr Zeit damit verbringt, als gut ist. Und da hilft uns der Heilige Geist, weil er ein Geist der Selbstdisziplin, der Zucht ist. Er hilft uns, dass wir es mit Gottes Hilfe einfach auch schaffen können, unsere Zeit und unseren Umgang mit Medien zu disziplinieren. Ich komme zum Schluss. 5 Gs haben wir gesehen. 5 Gs, die Säulen eines tragfähigen Fundamentes für bewegte Zeiten sind. Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Friede, eine Gemeinschaft mit tragfähigen Beziehungen, echter Glaube, eine geistliche Gabe und Gottes Geist. Und ich glaube, wir können darüber staunen, wie optimal Gott uns ausgestattet hat für bewegte Zeiten. Wie optimal Gott uns ausgestattet hat, auch für die schwierigen Zeiten, für die Krisenzeiten in unserem Leben und für die Krisenzeiten auch in dieser Welt. Gott gibt uns alles Nötige, was wir für diese bewegten Zeiten brauchen. Und da kann man nur sagen, was für ein Vorrecht ist das? Ja? Was für ein Vorrecht ist das, Kind Gottes sein zu dürfen? Und das sollte uns ermutigen, mit diesem tragfähigen Fundament in bewegten Zeiten mutig und auch fröhlich Christ zu sein.